Und wieder einmal geht das Jahr überraschenderweise am 31.12. zu Ende. Ich finde, das kommt immer außergewöhnlich plötzlich und schnell. Und wenn so ein Jahr zu Ende geht, dann ist das, finde ich, immer eine gute Möglichkeit, innezuhalten, zurückzuschauen, aber auch innezuhalten, um nach vorn zu schauen. Und diesen Rückblick und Ausblick, den möchte ich heute Abend zu Beginn einmal unter das Thema Reife stellen. Reife. Wenn du auf dieses Jahr 2017 zurückblickst, was ist in diesem Jahr bei dir gereift? Vielleicht die Erdbeeren im Garten. Vielleicht auch die Tomaten. Vielleicht waren es Zucchini, die gereift sind, vielleicht viel zu viel für deinen Geschmack. Oder die Äpfel und du hättest dir gerne mehr gewünscht. Vielleicht hast du sogar Weintrauben zu Hause, die gereift sind. Vielleicht ist in diesem Jahr aber auch ein Entschluss bei dir gereift oder eine Überzeugung. Vielleicht ist eine Freundschaft gereift, hat an Tiefe gewonnen. Vielleicht ein Charakterzug, der bei dir gereift ist. Vielleicht ist auch Glaube und Vertrauen gereift. Reifer geworden, vielleicht gerade durch schwere Zeiten, die wie ein Wachstumsknoten waren, der Stabilität fürs weitere Wachstum gibt. Was auch immer gereift ist, Reife braucht Zeit. Alles, was reift, braucht diese Zeit. Es geht einfach nicht von heute auf morgen. Wenn man an den Wein im Fass denkt oder in der Flasche, dann ist es gut, wenn er über Jahre gereift ist. Dann gewinnt er an Qualität. Auch die Äpfel am Baum oder die Erdbeeren eben bei der Erdbeerpflanze, die sind nicht schon fertig, nachdem sie sich den ersten Sonnenstrahlen ausgesetzt haben, sondern sie brauchen einen vollen und langen Sommer mit genügend Wasser und Sonne. Sie werden über die Zeit reif, süß und schmackhaft. Wachstum, das merken wir an allen Ecken und Enden, wenn wir in die Natur schauen, geschieht nicht spontan, geschieht nicht über Nacht, sondern geschieht kontinuierlich. Wenn ich morgens aufwache und wieder gucke, dann sehe ich überhaupt keinen Unterschied. Aber über einen längeren Zeitpunkt kann ich schon etwas wahrnehmen. Und durch Reife wird etwas stärker und tragfähiger, wirksamer, schmackhafter, duftender. Reife. Ich finde es ganz interessant, dass Gottes Ziel mit uns Reife ist. Gottes Ziel mit dir ist es zu reifen. Wir lesen davon im Epheserbrief Kapitel 4. In dem Zusammenhang geht es erstmal darum, dass Jesus uns in der Gemeinde mit Gaben beschenkt und dass wir sie einsetzen sollen, um einander damit zu dienen. Und das Ziel davon lesen wir hier in Epheser 4, Vers 13. Also, dass wir die Gaben füreinander einsetzen, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir, und jetzt kommt dieses Wort, dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Das heißt, die Gaben, die Gott uns gegeben hat, sind dafür gedacht, dass wir sie einsetzen, füreinander, für den anderen, um uns gegenseitig darin zu unterstützen, reif zu werden, unsere persönliche Beziehung zu Jesus zu vertiefen. Was aber bedeutet das, reifer Glaube oder reifes Leben? Nun, ich denke, da können wir die Begriffe von eben ganz gut übertragen. Wir haben gesagt, Reife macht etwas stärker und tragfähiger. Reifer Glaube bewährt sich gerade in Krisenzeiten des Lebens. Reif hat aber eben auch mit Wirksamkeit zu tun, mit schmackhaft sein, mit duftend werden. Eine wohltuende Wirkung für das Umfeld zu haben. Auch das macht, denke ich, ein reifes Leben, einen reifen Glauben aus. Wie meint Paulus das hier aber genau? Nun, er malt diesen Gedanken der Reife weiter aus, zwei Verse später. Er führt diesen Gedanken weiter in Epheser 4, Vers 15. Und jetzt kommen wir bei dem Vers an, den Annette zum Anfang schon gelesen hat. Epheser 4, Vers 15, da heißt es: Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Gottes Ziel mit uns ist Reife, und Reife bedeutet offensichtlich, auf Jesus hin zu wachsen. Okay, aber was heißt das ganz genau? Die Neue Genfer Übersetzung übersetzt den Vers, wie ich finde, ganz hilfreich. Da heißt es: Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir, jetzt kommt's, im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Gottes Ziel mit dir und mir ist Reife. Reife bedeutet, auf Jesus hinzuwachsen, und das heißt, ihm in allen Stücken mehr und mehr ähnlich zu werden. Es ist Gottes Ziel mit dir, dass du Jesus ähnlicher wirst, und mit mir auch. Immer so ein bisschen ähnlicher. Also ich würde sagen, meine Güte, das ist ein recht großes Ziel. Ich zumindest habe das auch am 31.12.2017 noch nicht erreicht. Aber gleichzeitig finde ich, es ist ein schönes Ziel. Nicht, dass ich es hier in diesem Leben in vollem Maße erreichen würde. Aber ich finde, es ist eine wundervolle Richtung, zu sagen, ich möchte dorthin wachsen. So wie diese Pflanze Richtung Licht wächst. Wie irgendwann das Grüne, wie Annette das schön erzählt hat, aus dem Erdboden durchgestoßen ist und sich nach dem Licht ausstreckt und immer, immer mehr in diese Richtung wächst. Genauso können wir auch sagen, jawohl, wir möchten in diese Richtung hinwachsen, Jesus ähnlicher zu werden. Jesus hatte so eine gesunde und tiefe Beziehung zum Vater und so eine klare und heilsame Beziehung zu einem Umfeld. Er hat ein Leben der Reife geführt. Er hat ein Leben geführt, das war stark und tragfähig und gleichzeitig wirksam und schmackhaft und duftend. Ja, ich finde, das ist zwar ein großes Ziel, aber auch eine ganz, ganz schöne, eine wohltuende Richtung, sich dahin aufzumachen, Jesus ähnlicher zu werden. Was gehört dazu? So vieles könnten wir hier nennen, wo ich von Jesus lernen möchte, ihm ähnlicher zu werden, sein Schüler zu sein. Ich möchte von ihm lernen, in seiner Art zu reden. Jesus hat toll geredet. Es ist eigentlich ganz spannend, die Bibel mal, die Evangelien zu lesen, mit diesem Blickwinkel. Wie hat Jesus gesprochen? Voller Klarheit und doch liebevoll. Manchmal ganz deutlich, manchmal sehr tröstend, manchmal nur ganz kurz und manchmal eine ganze Nacht hindurch. Immer der Situation und dem Gesprächspartner angemessen. Ich möchte lernen, wie von Jesus, von seiner Art zu reden. Ich möchte lernen, von seiner Art zu denken. Über die Menschen, über das Alte Testament, über seinen Vater. Ich möchte Jesus ähnlicher werden in seiner Art, wie er gedacht hat, was ihm wichtig war. Ich möchte lernen von seiner Art, wie er Beziehung gelebt hat, wie er Freundschaften gelebt hat, seine Beziehung zu Menschen und seine Beziehung zum himmlischen Vater. Ich möchte mehr dahin wachsen, so Beziehung zu leben, wie Jesus das gemacht hat. Ich möchte lernen von seiner Art zu arbeiten. Wie hat Jesus gearbeitet? Hat er Pausen gemacht? Für was hat Jesus Zeit eingesetzt? Wann war er bei den Menschen und wann nicht? Was hat er angestoßen, selbst gemacht, was hat er delegiert? Ich möchte lernen von Jesus, von seiner Art zu arbeiten. Und ich möchte besonders lernen von seiner Art zu lieben. Eine Liebe, die nicht geschwiegen hat. Eine Liebe, die in der Tat sichtbar wurde. Eine Liebe, die ganz nah war bei den Menschen, und eine Liebe, die ganz nah war bei Gott. Ich möchte lernen von Jesus zu lieben bis ans Ende. Hinwachsen auf Jesus, wow, das ist so umfassend, und ich merke, damit werde ich nicht fertig. Aber ich merke, es ist ein wunderschönes Ziel. Und es ist eine tolle Perspektive, so die Evangelien zu lesen mit dieser Frage: Was lerne ich hier von dir, Jesus, und wo kann ich dir etwas ähnlicher werden? Ich weiß nicht, wenn du auf das Jahr 2017 zurückschaust, was ist bei dir gereift, reifer geworden? Ich muss sagen, ich könnte das für mich gar nicht so richtig sagen. Ich finde das ganz schwer, das in Worte zu fassen. Da brauche ich noch größere Zeiträume, vielleicht 5 oder 10 Jahre, wo ich sagen kann, ja, diese Sache ist vielleicht ein bisschen gereift. 2018 steht vor der Tür. Was soll reifen? Wo wünschst du dir Reife? Wo wünschst du dir Wachstum? Wo wünschst du dir, in welchem Bereich von hier, Jesus ein bisschen ähnlicher zu werden? Ich möchte diese Frage mitgeben. Wie kann ich das denn aber machen? Wachsen, reifen. Ich meine, das eine ist klar, ich muss Jesus anschauen. Es ist wichtig, ihn zu kennen, zu wissen, wer er war und wie er war, damit ich die Richtung kenne, in die ich mich aufmachen kann. Aber dann stehe ich immer noch vor der Frage, und wie soll ich es umsetzen? Ich fühle mich oft so machtlos. Ich finde das vielleicht schön, so zu werden, aber ich kriege das nicht hin. Paulus hat was Interessantes dazu gesagt. In 1. Korinther 3 lesen wir Folgendes. Da schreibt er: Ich, Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt, auf Gott. Dieser Vers sagt klar, Wachstum schenkt Gott. Wachstum schenkt Gott. So wie die Pflanze, die sich einfach ausstreckt nach dem Licht, und wie sie das Licht und die Nährstoffe des Bodens aufnimmt und wie dadurch Wachstum geschieht. Ganz langsam, aber doch kontinuierlich. So können auch wir uns Gott entgegenstrecken mit der Bitte um Wachstum, das er es schenken möchte. Aber das heißt auch, das Entgegenstrecken ist etwas, das wir beitragen können. Es ist nur ein Rahmen, den wir schaffen, natürlich. Aber auch der ist wichtig, denn der Vers, der heute Abend als Hauptvers gilt, Epheser 4, ist ja eine Selbstaufforderung. Lasst uns wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Gott schenkt das Wachstum, er macht es, aber er macht es nicht ohne uns. Wie kann das gelingen, einen Rahmen zu schaffen für Wachstum, einen Rahmen, wo Reife geschehen kann? Gute Frage, finde ich. Und der gute alte Benedikt kann uns hier vielleicht eine Anregung sein. Wer war er? Der gute alte Benedikt ist in Nursia geboren in Italien und das vor über 1500 Jahren. Er ist in einer Stadt aufgewachsen, kam selbst aus einer recht wohlhabenden Familie und anscheinend hat ihn das irgendwann alles genervt oder zumindest nicht erfüllt. Und er hat versucht, neue Wege einzuschlagen. Es war sein Herzenswunsch, ein Leben zu führen, an dem Gott Freude hat. Und es gab einige Leute, die diesen Wunsch teilten und die sich um ihn versammelt haben. Und dieser gute alte Benedikt, der hat dann Klöster gegründet und schließlich auch einen Orden, der heute noch seinen Namen trägt, die Benediktiner. Vor 1500 Jahren ging's los. In einem Kloster auf dem Berg Monte Cassino in Italien. Und für diese Gemeinschaft, mit der er zusammen unterwegs war, die den Wunsch teilten, ein Leben zu führen, an dem Gott sich freut, für die hat er eine Ordensregel verfasst, das eigentlich ein kleines Kompendium des Evangeliums ist. Eine Ordensregel. Also ich finde, das hört sich schrecklich einengend an, oder? Doch die Grundidee war alles andere als einengend. Das Wort Regel kommt von dem lateinischen Wort Trellis, das so viel wie Ranggitter bedeutet. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, wie sowas aussehen kann. Ihr seht hier ein Ranggitter, so ein Trellis für Rosen. Eine Pflanze kann dort nach oben klettern und hat Raum, um zu blühen. Weinpflanzen aus Weinbergen kennen wir das auch. Da sind immer irgendwelche Seile gespannt und wie auch immer, ich kenne jetzt die Begriffe nicht, an denen sich die Weinpflanzen emporranken können und wo sie Frucht bringen können. Und genau das ist damit gemeint. Ein Gerüst, das einer Pflanze beim Wachstum hilft, um das sie sich ranken kann. Eine Kletterhilfe, eine Unterstützung, um wachsen und Frucht bringen zu können. Also nicht einengend, sondern wachstumshelfend, zielführend. Keine Sorge, es ist jetzt wirklich nicht meine Absicht, hier heute Abend eine Antrittspredigt zu halten, um uns alle zu einem Klosterorden zu machen im Jahr 2018. Wirklich keine Sorge. Aber ich glaube, dass aus dieser Struktur, aus dieser Ordensregel, die der gute alte Benedikt damals entwickelt hat, als eine Hilfe für sich und für die Gemeinschaft um ihn herum, um eine Struktur zu haben, um wachsen zu können, um in Jesus verankert zu sein. Dass es da ein paar Grundpfeiler gibt, die vielleicht auch für uns heute wie eine Hilfe sein können, um unser Leben zu strukturieren, dass es in Jesus Christus verankert ist und auf ihn hin wächst. 4 Bereiche kommen dabei vor, die ich heute kurz aufgreifen möchte. Und aufgegriffen wurden sie eigentlich von Pete Scazzero. Er war zu Gast vor 1,5 Monaten auf der Strategie- und Schulungskonferenz, auf der SSK für uns Hauptamtliche auf St. Krishona in der Schweiz. Und er hat mit seiner Frau dort die Vorträge gehalten, da habe ich echt von profitiert, hat mir richtig gut getan. Und er ging in einem Vortrag genau darauf ein, wo er diese 4 Bereiche von Benedikt genommen hat und gesagt hat, hey, das können Punkte sein, die uns vielleicht auch heute helfen, in Jesus verwurzelt zu sein und auf ihn hin zu wachsen. Es sind diese Bereiche: Gebet, Ruhe und Erholung, Beziehung, Arbeit und Aktivität. Und in der Mitte steht Gottes Liebe empfangen, Gottes Liebe weitergeben. Das ist das Zentrum, Gottes Liebe empfangen und weitergeben. Und Benedikt ist offensichtlich der Auffassung, dass diese 4 Bereiche dazu helfen können und dazu dienen können, Gottes Liebe selbst zu empfangen und an andere weiterzugeben. Ich reiße diese 4 Punkte einfach mal kurz an und ich möchte dich einladen, dein neues Jahr im Blick zu haben. Vielleicht sogar erstmal nur die erste Jahreshälfte 2018. Was wird darin liegen? Vielleicht weißt du schon manches. Anderes wird überraschend sein. Welchen besonderen Herausforderungen wirst du ausgesetzt sein, die viel Kraft beanspruchen? Du weißt es vielleicht schon ein bisschen. Und auf diesem Hintergrund lade ich dich ein, die 4 Bereiche einmal anzuschauen. Und wenn ich hier verschiedene Stichpunkte einfach in den Raum werfe, mal zu schauen, wo ist vielleicht einer dabei, wo du sagst, oh, das könnte was sein für mich. Vielleicht vieles andere nicht, aber einer, den du dir mitnehmen möchtest ins neue Jahr, den du in deinen Alltag integrieren möchtest als so eine Ranghilfe, als eine Hilfe, eine Unterstützung zum Wachstum auf Jesus hin, als eine Hilfe, die es dir erlaubt, Gottes Liebe zu empfangen und weiterzugeben. Wozu lädt Gott dich ein, ist die Frage, die nun darüber steht. Gebet. Benedikt sagt, das Gebet ist wichtig. Er sagt es, weil die Bibel das sagt. Und unter diesen Begriff Gebet fällt aber vieles. Wo sind Orte oder Zeiten in deinem Alltag, wo du in deinem Glauben auftanken kannst? Stille Zeit, Kleingruppen, Stille, Anbetung. Fürbitte. Fürbitte für Missionare, für verfolgte Christen, für deine Familie, für deine Nachbarn. Dank. Die Bitte um Wachstum im Glauben und im Vertrauen, um Wachstum in der Liebe. Um ein Wachsen der Frucht des Geistes in deinem Leben. Ich lade dich ein, zu überlegen, was von diesen Punkten, die ich gerade nannte, war dir vielleicht schon immer mal wichtig geworden, hat aber einfach nie den Weg in den Alltag gefunden. Nicht alles von dem, was ich sagte, sondern vielleicht nur eine Sache. Ich weiß, wie so schwer das ist, dass etwas, das einem wichtig ist, auch wirklich in den Alltag hineinfindet. Ich kämpfe selber damit. Und deshalb, lass uns die Latte nicht hochlegen. Lass uns ein Ding nehmen, das uns wichtig ist. Ich lade dich ein, zu überlegen, wo und wie kann diese eine Sache Raum finden in deinem neuen Jahr? Vielleicht vor dem Abendbrot. Oder beim Spaziergang, den du sowieso machst. Was passt zu dir? Der zweite Punkt, Ruhe und Erholung. Das ist interessant. Benedikt hat sich und seine Leute nicht zu pausenloser Aktivität angespornt. Auch Ruhe und Erholung sind offensichtlich wichtig. Der Körper ruht aus beim Schlafen. Die Seele aber braucht einen wachen Zustand der Ruhe, um auftanken zu können. Zum Beispiel durch den Ruhetag. Den Ruhetag zu feiern, dazu wurden wir auf der SSK ganz stark ermutigt. Ihn vielleicht sogar besonders einzuleiten. Samstagabend mit einem Glas Wein anzustoßen. Shabbat Shalom. Und ganz bewusst in den Frieden des Ruhetages einzutreten, Atem zu schöpfen. Das ist Gottes Idee, in den Shalom des Sabbats einzutreten. Vielleicht aber auch, sich als Ehepaar einen Eheabend einzuräumen. Eine Frau erzählte das auf der SSK. Sie sagte, wir machen das ganz regelmäßig, immer sonntagsabends ist unsere Ehezeit. Und das ist ganz besonders für uns als Ehepaar. Und sie sagten, uns tut das gut, anderen tut was anderes gut, uns tut das eben gut. Und sie sagte, ihr Kind hat mal zu ihr gesagt, du Mama, ich will auch mal Eheabend mit dir machen. Also offensichtlich ist was übergesprungen zu dem Kind, dass das Kind merkte, Mensch, das tut meinen Eltern gut, sich da Zeit füreinander zu nehmen. Aber auch Hobbys gehören dazu. Vielleicht ist es Gartenarbeit, die dir Freude macht, oder kreativ zu werden oder Sport zu treiben. Wir sind so unterschiedlich. Aber ich bin mir sicher, in diesem Auftanken, in dieser Ruhe und Erholung begegnen wir auch Gott. Wir können darin Gott Raum schaffen, zu uns zu reden und ihm zu begegnen. Ein Beispiel dafür ist John Stott. Er war von den 70ern bis zu den 90er Jahren führender Kopf der evangelikalen Bewegung weltweit. Und er war leidenschaftlicher Vogelbeobachter. Er mochte das einfach, in die Natur zu gehen und Vögel zu beobachten. Ornithologe, wenn man so will. Aber er nannte sich Ornitheologe. Weil er in der Beobachtung der Natur- und Vogelwelt unzählige geistliche Wahrheiten entdeckte, die seinen Glauben und sein Wirken bereicherten. Weil er das, was in der Bibel gelesen hat, weil er da vieles von noch in der Natur wiederfand und weil es für ihn wie ein Bild wurde für das, was er dort im Wort Gottes las. Das heißt, nicht nur der Bereich Gebet, sondern auch dieser Bereich Ruhe und Erholung ist ein Bereich, in dem wir Gottes Liebe zu uns empfangen können, wenn wir mit offenen Augen und Herzen dort unterwegs sind. Ein dritten Bereich, der Bereich Beziehung. Wir leben heute in einer absolut individualisierten Gesellschaft. Die Bibel zeigt uns aber immer wieder, dass es Gottes Idee ist, dass wir auch in Gemeinschaft leben. Wir sind in Familie und Gemeinde gestellt und in Freundschaften. Auch diese Begegnungen sind Orte, wo wir Gottes Liebe empfangen und weitergeben können. Einem Mann wurde einmal folgende Aufgabe gestellt. Er hatte ein Gefäß, das nicht besonders groß war, und er hatte große Steine und mittelgroße Steine und ganz kleine Steine, schon fast Sand. Und er sollte sie da reinbringen und möglichst alles unterbringen. Und er fing mit dem Sand an, war der Bottich schon mal halb voll. Dann kamen die mittelgroßen Steine, da war schon dreiviertel voll. Und dann hat er noch diese großen. Und die passten nicht mehr rein. Er hat einfach nicht alle untergekriegt. Für die großen war kein Platz mehr. Ein anderer Mann hat dieselbe Aufgabe. Und er beginnt mit den großen Steinen. Er legt zuerst die großen Steine in den Bottich. Und dann kommen die mittelgroßen und die gehen in die Lücken rein. Und zum Schluss die ganz kleinen, wie Sand. Und er rieselt in alle Lücken hinein. Und interessant, er hat alles untergekriegt. Es war alles dabei. Ich finde das ein ganz interessantes Bild dafür, dass es wichtig ist, die großen Steine zuerst reinzulegen. Die großen Steine zuerst. Mir geht das so, dass ich gerade mit dem Bereich Beziehung Schwierigkeiten habe, Freundschaften zu leben. Ich bin einfach oft abends unterwegs und so weiter. Und ich merke, wenn ich nicht ganz bewusst plane, dann ist die Woche voll und ich habe keine Freundschaft gelebt. Und dann ist der Monat voll und es war kein Platz für Freundschaft. Und deshalb muss ich mir bewusst machen, Mensch, wenn mir Freundschaft wichtig ist, und das ist es, wir brauchen Freunde. dann muss ich diesen großen Stein, der mir wichtig ist, zuerst reinlegen in meinen Kalender. Dann Abend für reservieren in dem neuen Monat und das andere wird sich außen herum gruppieren. Habe ich gar keine Sorge, das wird passieren. Aber dann ist dieser Abend gesetzt, um einen Freund zu treffen oder um Familie zu treffen. Es war dieser Punkt, der mich auf der SSK auch angesprochen hat. Und als wir jetzt das Jahr 2018 geplant haben, habe ich gesagt, du Jasmin, wenn du da zu deiner Fortbildung im Bereich Lebensberatung fährst, das ist in der Nähe von ihrer Familie, an diesem einen Wochenende, da fahre ich mal mit. Hätte ich normal nicht gemacht, aber ich mache das. Ich fahre mit, damit ich auch zwischendurch mal bei den Schwiegereltern bin und als Onkel für die Neffen da sein kann. Ich fahre mal mit. Auch wenn es nur kurz ist, aber ich bin mal da, weil Beziehung wichtig ist. Hätte ich das nicht so auf dem Schirm gehabt, hätte ich das nicht geplant, es wäre nicht passiert. Ich möchte dir die Frage mitgeben. Für welche Beziehung möchtest du im neuen Jahr Raum schaffen? Vielleicht heute schon einen einzigen Tag von diesen 365, die kommen, für diese Beziehung reservieren. Weil sie dir gut tut oder weil du jemand anderem gut tust und im Optimalfall ihr euch gegenseitig gut tut. Und das Letzte, Arbeit und Aktivität. Es ist ein Bereich, der schnell sehr viel Raum einnimmt. Und ja, wir sind zur Arbeit berufen. Arbeit ist keine Folge des Sündenfalls. Arbeit ist Gottes Schöpfungsidee. Aber Arbeit ist auch begrenzt. Gerade in unserer Zeit heute mit Mobilität und unbegrenzter Erreichbarkeit ist es wichtig und herausfordernd, zugleich gesunde Grenzen zu setzen. Mir ist ganz bewusst, dass wir nicht alles bestimmen können. Aber Einzelnes vielleicht schon. Denn in diesem Zusammenhang ist mir eine Aussage von Paulus wichtig geworden. Er spricht in 2. Korinther 8 von einem Wirkungskreis. Interessanter Begriff. Wirkungskreis, den Gott uns zugeschrieben hat. Das heißt, ich bin in einen bestimmten Wirkungskreis gestellt. Wie ein Zirkel. Der wird in der Mitte eingestochen und dann mit einem gewissen Radius ein Kreis gezogen. Und manches liegt in diesem Kreis und anderes liegt außerhalb. Manche Bereiche fallen in meinen Wirkungskreis und anderes nicht. Es gibt immer viel mehr, als was man tun könnte, als innerhalb meiner Grenzen liegt. Und das gilt für Beruf und Gemeinde, das gilt eigentlich für alles. Wo auch immer. Es gilt, so denke ich, Gott im Gebet zu fragen, welchen Wirkungskreis hast du mir zugedacht für die kommende Zeit, indem ich für dich wirken soll, deine Liebe zu empfangen und weiterzugeben. 4 Bereiche, und ich möchte sie dir mitgeben. Und vielleicht ist ein Ding dabei, wo du sagst, das nehme ich mir heute mal mit. Und ich schließe mit dem Beispiel eines Schlittenhundeteams. Thomas Herrig hat, wie ich finde, ein ganz tolles Buch geschrieben von der Kunst, sich selbst zu führen. Und er schreibt darin von Nicolas Vanier, ein Abenteurer, ein Schriftsteller, Filmproduzent und vor allem ein begeisterter Schlittenhundeführer. Mit einem Team von Schlittenhunden hat er bereits tausende Kilometer in eisigen und einsamen Landschaften zurückgelegt. Und er erzählt, bevor er eine solche Reise startet, verwendet er sehr viel Zeit auf die Auswahl und Zusammensetzung seines Hundeteams. Denn jeder einzelne Hund braucht Ausdauer und Kraft, aber sie müssen auch als Team gut miteinander funktionieren. Wenn es dann losgeht, wird aus diesen einzelnen Hunden ein Team. Die Tiere sind durch das Geschirr miteinander verbunden, aber nicht bloß, um festgebunden zu sein und nicht wegzulaufen, sondern damit die Kraft von allen zusammen zur vollen Geltung kommt. Stimmt das Verhältnis dieser Hunde im Team nicht, wird die Reise zur Katastrophe. Ist es gesund, wird aber neues Land entdeckt, werden Bergpässe und zugefrorene Seen überwunden, wird Schneestürmen getrotzt. Dieses Schlittenhundeteam und ihr Schlittenhundführer werden wie ein Team, wie eine Einheit, wie eine ganz enge Freundschaft. Und damit ist das Schlittenhundeteam auch ein Bild für die verschiedenen Bereiche unseres Lebens, in die wir gesetzt sind oder uns setzen. Bekommt einer dieser Bereiche zu viel oder zu wenig Gewicht, gerät unser Leben aus der Balance Ist ein Bereich zu dominant oder unterversorgt, schwächt er die anderen. Und verlieren die von uns verantworteten Lebensbereiche ihr angemessenes Verhältnis zueinander, bricht das Team auseinander. Wie die einzelnen Elemente zusammenspielen, ist also für unser Leben genauso zentral wie das Zusammenspiel eines Schlittenhundeteams. Mir hat dieses Bild gefallen und ich nehme es für mich mit, dass dieses Team aus Gebet, aus Ruhe und Erholung, aus Beziehung und Arbeit, die alle dieses eine Zentrum haben, nämlich Gottes Liebe empfangen und weitergeben, dass jeder dieser Bereiche wichtig ist. Dass es gut ist, darauf zu achten, dass keiner dieser Bereiche zu dominant oder unterversorgt ist. Wo das Team ein gutes Verhältnis zueinander hat, können Bergpässe überwunden werden, zugefrorene Seen, kann Schneestürmen getrotzt werden. Gottes Ziel mit uns ist Reife. Durch Reife werden wir tragfähiger, standhafter, aber auch schmackhafter, duftender. Reife bedeutet Wachstum auf Christus hin. Auf Jesus hin zu wachsen, heißt ihm ähnlicher zu werden. Wie wohltuend das ist für uns, für unser Umfeld. Es gibt so vieles, was wir von Jesus lernen können, seine Art zu reden, zu lieben, Beziehung zu leben, was auch immer. Es gibt so viel. Und es ist heilsam. Wir können das Wachstum nicht selber machen. Aber wir können einen Rahmen dafür schaffen und Gott einladen, uns dieses Wachstum zu geben. Der gute alte Benedikt hat diese vier Bereiche gesehen, wo er sagt, hier, diese Bereiche können uns dazu helfen, können wie ein Ranggitter sein, an dem wir wachsen können. Gebet, Ruhe und Erholung, Beziehung, Arbeit und Aktivität. Leg die Latte bewusst nicht hoch. Fang mit etwas ganz Kleinem an. Aber wo du mit etwas Kleinem anfängst, wird das neue Jahr reicher, reifer. Gute Reise nach 2018. Gott mit dir. Amen.